Guten Abend. Können wir vielleicht da so ein bisschen mehr Licht machen, damit ich mal Leute sehe, die hier auch sind heute Abend? Ja, nicht so viel vielleicht. Also ich sehe immer gerne ein bisschen von euch, aber nicht so viel. Sonst macht mich das nervös. Nicht an euch, keine persönliche Sache. Ja. Ich glaube, so langsam reißt das ein. Ich werde heute schon wieder eine Auftragspredigt halten. Das habe ich letztes Mal schon gemacht, als Wolfgang eingesegnet worden ist. Da sollte ich unbedingt um das Thema Segen predigen. Und jetzt gibt es heute eine Auftragspredigt zum Thema Lobpreis und Anbetung. Aber das war dann doch tatsächlich auch etwas, was mich auch selber sehr angesprochen hat. Und ich dachte, da muss ich auch mal drüber predigen. Aber wir hatten neulich hier Lobpreisertreffen. Das war, wann war das, Daniel? Letzten Dienstag? Vorletzten Dienstag? An einem der letzten Dienstage hatten wir hier Lobpreistreffen und also jeder, der hier musikalisch Anbetung leitet oder Technik macht, der war herzlich eingeladen zu kommen. Und es waren auch so ein gutes Dutzend Leute da und wir haben uns ausgetauscht, so wie die Anbetung hier funktioniert und ob das alles gut läuft und wir zufrieden sind oder ob wir nicht zufrieden sind und was man verbessern kann. Und wir hatten alle so das Gefühl, dass man, also dass schon noch mehr gehen könnte so im Anbetungsbereich. Und dass wir uns das wünschen würden, dass die Gemeinde mehr da reinkommt, Gott irgendwie auch so in der Anbetung zu begegnen und einfach eine gute Zeit mit unserem Herrn zu haben. Und wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, die wir machen können, um so den Bereich zu stärken. Und eins war halt, dass wir ja uns gedacht haben, wir könnten ja mal hin und wieder über Lobpreis hier predigen und auch mal ein Seminar dazu machen. Und ich dachte erst so, ne, ich lasse lieber die Lobpreisleute dann über Lobpreis predigen, aber die wollten nicht so gerne. Und dann habe ich dann aber doch gedacht, ich halt auch mal eine Predigt darüber. Johannes 4, falls ihr das mitlesen wollt, ihr habt ja jetzt ein bisschen Licht, deswegen habe ich das gemacht, dann könnt ihr da gleich reingucken. Johannes 4 ist die Geschichte, wie Jesus am Jakobsbrunnen ist und er kommt da um die Mittagszeit an, ist so ein ganz historisches Gebäude sozusagen, also etwas, wo das schon seit Jahrhunderten da bestanden hat. Und Jesus kommt da so mitten in der prallen Mittagssonne an und schickt seine Jünger ins Dorf, dass sie ein bisschen was zu essen kaufen. Und er selber sitzt schwitzend und durstig am Brunnenrand. Da kommt für die Zeit sehr ungewöhnlich eine Frau vorbei. Normalerweise sind die Frauen eher abends gegangen, weil es natürlich mittags zu heiß war. Und sie kam auch noch ganz alleine, was auch ungewöhnlich war, weil Frauen damals normalerweise im Rudel aufgetreten sind. Also war schon klar, mit der Frau stimmte irgendetwas nicht. Das war eine Ausgestoßene da. Sie lebte mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war. Und das ging damals überhaupt nicht. Und keine andere Frau wollte deswegen was mit ihr zu tun haben. Und sie konnte nicht mit den anderen da hingehen, sondern musste eben in der prallen Mittagssonne alleine dann da sein. Und Jesus sitzt am Brunnenrand und es gibt so ein kleines Gespräch zwischen den beiden und Jesus sagt hier, ich habe Durst, hol mir doch etwas Wasser aus dem Brunnen, ich habe auch kein Schöpfgefäß. Und sie unterhalten sich und das Gespräch geht auch ziemlich schnell, ziemlich tief und ist ein evangelistisches Gespräch. Jesus sagt irgendwie, dass er die Quelle ewigen Lebens ist und sie reden so darüber. Und dann entbrennt ein Gespräch über Anbetung. Und darüber möchte ich predigen, das ist Johannes 4, Verse 19 bis 26. Die Frau sagte zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Eltern haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaub mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Oder andere Übersetzungen sagen, denn solche Anbeter sucht der Vater. Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist der Gesalbte oder der Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. also so ein Streitpunkt zwischen den Juden und den Samaritern war, wo man denn jetzt eigentlich ordentlich Gott anbeten kann. Die Juden hatten den Tempel in Jerusalem und jeder Jude hatte so das Ziel, mindestens einmal im Leben nach Jerusalem zu kommen, am besten sogar jedes Jahr nach Jerusalem zu kommen, um Gott im Tempel anzubeten. Das war so das absolut Höchste für ein jüdisches Leben. Der Tempel war ein wunderbares Bauwerk, von außen sah er wohl relativ schlicht aus. Manche Berichte klingen sogar so, als ob er ziemlich hässlich ausgesehen hat von außen, aber von innen war das ein totaler Prunkbau, so ungefähr wie hier im Kultschock. Alles war voller Gold und Silber und Weihrauch überall und also total heilige Atmosphäre. Und alle Juden dachten sich, boah, ich muss unbedingt mal in den Tempel, um anzubeten. Und die Samariter waren mit den Juden sowieso nicht so ganz vertraut, um nicht zu sagen, eigentlich waren sie sich spinnefeind. Und sie haben gesagt, ach nee, komm, der Tempel, irgendwie, das ist so ein jüdisches Ding, da haben wir keinen Bock drauf. Wir haben doch hier diesen wunderbaren Hügel, von dem man über die ganze Gegend schauen kann und dann hält man sich da in gottesfreier Natur auf und kann dann da anbeten. Das reicht uns allemal und ist auch viel besser als dieser muffige, nach Weihrauch stinkende, völlig überladene Barocktempel. Und so war das also ein großer Streitpunkt zwischen den beiden. Und die Frau war Samariterin und sie sieht, dass Jesus Jude ist und kaum geht das Gespräch ihr an die Substanz und trifft sie so im Innersten, fängt sie mit einer total komischen Diskussion an und kramt dann gerade so diesen alten Streit raus. Und sagt, hey, wie sieht das aus? Warum ist das so? Du bist Jude, du willst unbedingt in den Tempel gehen, um anzubeten. Und wir, die Samariter, wir haben unseren tollen Hügel da. Und da haben unsere Eltern schon angebetet und die Eltern unserer Eltern. Und das machen wir immer schon so. Und warum ist das eigentlich so? Und Jesus, so stell ich es mir vor, verdreht die Augen ein bisschen, weil sie sehr vom Gespräch abkommen. Und sagt, ist doch eigentlich egal. Ich sag dir, Frau, es kommt eine Zeit, da interessiert sich kein Mensch mehr dafür, wo man Gott anbetet. Da ist es total egal, ob das im Tempel ist oder ob das auf dem Hügel ist. Das ist völlig egal, ob das in einem heiligen Ort ist, einem ganz schönen Tempel, oder ob das in einer fiesen Kneipe in Remscheid ist oder ob das bei dir zu Hause im Wohnzimmer ist. Und es ist völlig Latte, wo das sein wird. Denn es kommt nicht auf diese Äußerlichkeiten an, sondern das, was wichtig ist, ist, dass wir Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Das war damals bestimmt eine herausfordernde Sache für die Frau. Wenn du dir das so vorstellst, du kommst aus einer Tradition heraus, wo es ganz klar ist, irgendwie, dass Anbetung eine Sache ist, die sehr stark von Äußerlichkeiten dominiert wurde. Und wo es wichtig war, wo man Gott angebetet hat und nicht wie man Gott angebetet hat, da muss das schon ganz schöner Schlag für sie gewesen sein. Gibt heute ja immer noch manche Leute, die meinen, wie dass man Gott am besten in Kirchen anbetet. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Theologien gibt, die sagen, wie dass man Gott nur in Kirchen anbeten kann. Ich habe aber auf jeden Fall mal mit jemandem geredet, der meint irgendwie so, ja hier, ihr Jesus-Freaks da mit eurem Kultschock, das ist ja komisch, da kann man Gott gar nicht anbeten, ist ja irgendwie kein heiliger Raum. Und wir hatten dann so kleine Diskussionen darüber und nachher hat er das auch eingesehen, dass es wohl nicht um den Raum geht und dass es egal ist, wo man Gott anbetet, sondern dass es eigentlich ein Herzensding ist. Also für uns ist das nicht mehr so die große Diskussion, irgendwie in welchem Raum man Gott anbetet, aber ich glaube, dass es auch für uns immer noch so Äußerlichkeiten gibt, die für uns völlig entscheidend darüber sind, ob wir Gott anbeten können und ihn anbeten wollen oder ob wir es nicht wollen. Bei uns sind das eher so stilistische Sachen. Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie keinen zu sehr piekst. Aber so gerade in der Jesus-Freak-Szene habe ich das ja schon ganz oft gehört, dass Leute sagen, ich kann einfach keinen Lobpreis machen, wenn da einer mit so einer fiesen Akustikgitarre ist. Western-Gitarre schon schlimm genug, aber wenn dann noch jemand da mit Nylonsaiten sitzt und da seinen Lobpreisgeschrammel macht, das erinnert mich so sehr an meinen alten Jugendkreis, da kriege ich Ausschlag und kann mich auf gar keinen Fall irgendwie auf Gott konzentrieren. Und es ist ganz eindeutig, steht zwar nicht in der Bibel, aber das sagt meine Tradition und Erfahrung, die einzige Weise, Gott anzubeten, ist mit Punkrock. Lobpreis muss laut und schnell und dreckig sein. Punkrock ist das Mindeste. Besser noch Speed Metal, Death Metal, Grindcore. super laut muss es sein. Vielleicht noch so Gabber-Sachen, wie für die modernen Leute unter uns. Ich wusste neulich gar nicht, was Gabber überhaupt ist. Das ist irgendwas Elektronisches, was ganz schrecklich klingt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das muss irgendwie auf jeden Fall sowas sein. Aber diese ganze Hippie-Scheiße, das lass mich mit in Ruhe, damit kann ich nicht anbeten. Und dann, ja, wenn du da mal so eine Umfrage machst, dann steht mit Sicherheit irgendwie mindestens 3 Personen weiter so eine Schwester, die dann sagt, oh nein, das geht gar nicht. Musik irgendwie mit mehr als 165 Beats per Minute und irgendwie auf mehr als 100 Dezibel, das kann dem Herrn nicht gefallen. Und wenn hier wieder Rapid Rascals spielen oder Schandfall, irgendwie dann verdrehe ich die Augen und gehe nach Hause und überhaupt irgendwie der Gehörschutz drückt dann immer so und dann kann ich mich nicht auf den Herrn konzentrieren. Und ich kann das alles ja auch verstehen. Ne? Der Mensch ist darauf ausgerichtet, dass auch Äußerlichkeiten wichtig für ihn sind. Und deswegen macht man ja überhaupt auch Anbetungsmusik, um halt leichter reinzukommen in die Anbetung. Aber ich glaube trotzdem, ganz ehrlich, wenn Jesus jetzt hier in körperlicher, sichtbarer Gestalt im Raum stehen würde und er würde dieses Gespräch verfolgen zwischen dem Death-Metal-Bruder und der Jugendkreis-Hippie-Schwester, und er würde da bei ihnen stehen in seinem Leinenmantel mit seinen langen Haaren und seinen Sandalen. Da würde er wahrscheinlich sagen, Leute, es kommt eine Zeit, in der werdet ihr Gott nicht mehr mit Death Metal anbeten und auch nicht mit verstimmten Akustikgitarren, sondern ihr werdet ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und siehe, es wird euch ganz egal sein, wie der Stil ist. Ihr werdet gar keine Gelegenheit mehr haben, darauf zu achten, ob die Musiker brauchbar sind oder schrecklich, sondern ihr werdet einfach nur Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn solche Leute sucht Gott, die ihn so anbeten. Ich habe früher oft Predigten darüber gehört, über diese Stelle, und das komischerweise manchmal sogar von richtigen Lobpreisleitern, und die haben gesagt, Gott sucht Anbetung. Gott hat ein Bedürfnis danach, angebetet zu werden. Und ich habe das auch immer irgendwie so unterschreiben können und dachte so, ja, das steht ja auch in der Bibel irgendwie, Gott sucht Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und das ist etwas, wonach Gott sich sehnt. Und dann werden da so Predigten drauf aufgebaut, die sagen dann, ja, Gott möchte doch Anbetung haben und deswegen lasst uns ihm doch Anbetung geben. Und Gott sei Dank steht das nicht in der Bibel, sondern in der Bibel steht eben, dass Gott Anbeter sucht. Da steht nicht, dass er Anbetung sucht. Und mir kam das auch manchmal so ein bisschen komisch vor. Also es gibt ja so Sachen, die schluckt man einfach, ohne sich großartig Gedanken drüber zu machen. Und ein paar Minuten, Tage, Stunden oder sowas später merkt man, dass man von der Aussage doch irgendwie so Leibbeschwerden kriegt und merkt, irgendwas stimmt da dran nicht. Und ich habe mir nach solchen Predigten Gott oft so vorgestellt, wie jemand, der im Himmel ist, auf seinem Thron und fürchterlich unsicher ist. Und den ganzen Tag eigentlich nicht genau weiß, bin ich eigentlich noch beliebt? Bin ich akzeptiert? Mögen meine Menschen mich noch? Und der es immer braucht, dass Leute zu ihm kommen und sagen, Gott, du bist der Größte. Du bist toll. Du bist wunderbar. Hervorragend ist das Werk deiner Hände. Alles hast du super klasse gemacht. Du hast mich schon erkannt, als ich noch im Mutterleib war und hast mich gewebt, als ich noch im Schoß meiner Mutter lag. Und du hast irgendwie die Himmel ausgespannt und du hast alles total toll gemacht. Und wenn er sowas hört, ist Gott beruhigt und sagt, sie mögen mich noch. Und dann kommt so dieses Bild auf, dass Gott, er sagt, ich will, dass ihr mich anbetet. Ihr müsst kommen und mich anbeten, weil ich brauche Anbetung. Ich bin es wert, angebetet zu werden. Und ich brauche einfach echt Anbetung für mich, damit es mir gut geht. Und es hat mal so ein Außenstehender, also kein Christ, so einer meiner Lieblingsphilosophen, hat mal gesagt, Johann Gottlieb Fichte ist das, hat gesagt irgendwie, dass Gott dann auf eine Weise gepriesen wird, wie kein anständiger Mensch sich preisen lassen würde. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, das stimmt. Mir wäre es total grottig peinlich, wenn ich irgendwie von meinen Freunden verlangen würde, kommt einmal die Woche zu mir ins Wohnzimmer und sagt mir, dass ich der beste Pastor bin. Und das nicht, weil es nicht stimmen würde. Natürlich stimmt es. Und trotzdem, ja, ich meine, hey, ihr habt's gut, ne? Ihr habt hier einen gebildeten, eloquenten, freundlichen, gut aus Pastor. Und trotzdem wäre es mir total peinlich. Aber ich glaube, dass es total vielen Leuten eigentlich mit Gott so geht und wie dass sie denken, oh Mann, die Woche ist wieder um, ich muss wieder Gott anbeten, weil er das so von mir haben will. Und dann kommt man in die Gemeinde und singt Gott Lieder. Und das ist wirklich manchmal so, also ich will das ein bisschen überspitzen vielleicht, aber das ist wirklich manchmal so, wie man seinen alten Großvater irgendwie besucht, so einmal sonntags Nachmittag zum Kaffee trinken und man spielt ihm ein Lied auf der Blockflöte vor und hört sich die gleichen Kriegsgeschichten an wie schon irgendwie seit 23 Jahren vorher. Wobei ich jetzt nicht hoffe, dass man mit über 23 noch Blockflöte spielt, aber sowas soll es ja auch geben. Ja, und manchmal ist das ja echt, was Gottesdienst ist. Ne? Es ist so eine Pflicht, irgendwie, dass man Gott das bringt, was ihm gebührt, weil er so ein großer, guter Gott ist. Aber die Wahrheit ist, Gott sucht keine Anbetung, sondern Gott sucht Anbeter. Gott sucht Leute, die verstanden haben, tief innerlich begriffen haben, was er für ein lieber Papa ist und die innerlich, ganz tief innen verstanden haben, wie gut es ist, in seiner Gegenwart zu sein, dass es nichts Besseres gibt auf dieser Welt, als einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit im Himmel zu haben und dass es super cool ist, einfach mit Gott in der Anbetung zusammen zu sein, das Herz vor ihm auszuschütten, in seiner Gegenwart zu sein. Solche Leute sucht Gott. Und es kommt ihm nicht darauf an, irgendwie, dass man da jetzt auf möglichst professionelle Weise sein Lob singt, sondern es kommt ihm darauf an, irgendwie, dass er Kinder hat, die verstehen, wer er ist. Und wenn du das einmal kapiert hast, wenn du einmal weißt, wie Gott ist, dann kannst du gar nicht mehr anders als ihn anbeten. Das geht nicht anders. Weißt du, du kannst Gott anbeten, ohne ein Anbeter zu sein, indem du einfach wie die Lippen bewegst und die Texte singst, die wir praktischerweise an die Leinwand projizieren. Aber es ist völlig unmöglich, dass du ein Anbeter bist, ohne Gott anzubeten. Wenn du das einmal verstanden hast, wer Gott ist, kannst du nicht mehr anders als anbeten. Ich habe früher immer Anbetung ganz scheußlich gefunden. Also ich habe mich zweimal bekehrt und als ich mich das erste Mal bekehrt habe, da hat mir keiner was vom Heiligen Geist gesagt und Christsein war eine ganz schreckliche Sache. Und so habe ich das bloß so ein paar Monate durchgezogen. Und in der Zeit war ich in so einer Brüdergemeinde und ich habe es echt gehasst, wenn die Gitarre rausgeholt haben und ihre Lieder da gesungen haben. Das fand ich ganz fürchterlich. Und als dann 3 Jahre später irgendwie Gott nochmal richtig scheppernd in mein Leben gekommen ist und mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat und umgehauen hat und mein Leben völlig umgekrempelt hat, da war es so, dass ich auf einmal eine Sehnsucht danach hatte, Gott anzubeten. Das gab's gar nicht. Ich wollte einfach irgendetwas machen, um Gott irgendwie zu sagen, was ich von ihm halte und irgendwie so meiner Freude Ausdruck zu verleihen, wie die ich darüber hatte, Christ zu sein und errettet zu sein und mit dem Herrn am Start zu sein. Und mein Problem war damals, ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus und habe keinen christlichen Hintergrund und so war mein großes Problem, ich kannte keine Lobpreislieder. Das einzige Lied, das ich noch aus dem Konfirmandenunterricht kannte, war Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite. Das habe ich also gesungen und gesungen und gesungen und gesungen und immer nur Herr, deine Liebe. Und irgendwann bin ich auf die total glorreiche Idee gekommen, habe damals viel Punkrock gehört und bin auf die Idee gekommen, ich könnte irgendwie diese ganzen alten Punklieder einfach umdichten und da irgendwelche christlichen Texte zuzusingen. Dann habe ich dann immer auf der Melodie von Polizei ist ASS irgendwelche Lobpreislieder gesungen und irgendwelche Hasslieder dann umgetextet, irgendwie auf christlich, bis ich dann endlich mal irgendwann richtige Lobpreislieder kennengelernt habe. Und das war total geil, als ich dann echtes Liedgut hatte, mit dem ich Gott anbeten konnte. Und das ist so das Prinzip. Wenn du Gott ergriffen hast, nicht begriffen, das ist keine Verstandessache, aber wenn dein Herz es verstanden hat, wer Gott ist, dann ist irgendwie der Bock darauf, Gott zu begegnen, so groß, dass du irgendwelche Mittel finden wirst. und dann willst du halt irgendwelche Lieder umdichten oder selber welche machen oder einfach nur irgendwie in Sprachen vor dich hinbrummen oder sonst etwas machen. Aber irgendwie diese Liebe zu Gott muss irgendwie einen Ausdruck finden, sonst platzt du einfach und es geht nicht anders, als dass du Gott anbetest. Und das sind die Leute, die Gott sucht. Nicht die Leute, die ihn aus Pflichterfüllung lobhudeln, nicht irgendwie der Lobpreis, sondern Gott sucht solche Leute, die wissen, wer er ist. Und diese Leute, sagt Jesus, sollen ihn nicht anbeten im Geist und in der Wahrheit, sondern eigentlich eher irgendwie diese Leute werden ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Über den Geistaspekt möchte ich nicht viel predigen. Ich denke, das ist uns klar. Hat, glaube ich, etwas mit Wiedergeburt zu tun, dass Gott irgendwie Leute sucht, die geistlich lebendig geworden sind. Jesus redet in Johannes 3 von der Wiedergeburt und es ist irgendwie ganz klar, wer an Jesus glaubt, mit dessen Geist passiert etwas Übernatürliches. Er wird wiedergeboren und hat die Möglichkeit, Gott zu erkennen oder eben auch Gott anzubeten. Und Jesus sagte hier, Gott ist Geist und deswegen, wenn man ihn anbeten will, dann muss es im Geist und in der Wahrheit passieren. Soweit ich weiß, wird Gott in allen Kulturen angebetet und in allen Religionen angebetet. Und es ist auch nicht schlecht, das ist eine richtig gute Sache, dass das passiert. Aber die Leute, die Gott sucht, die machen es eben im Geist, in einem wiedergeborenen Geist und in der Wahrheit. Und das ist, denke ich mal, das, was uns vom Lobpreis aller anderen Kulturen unterscheidet. Nicht irgendwie die Musikform oder sonstige Stilfragen, sondern das, was uns unterscheidet, ist, dass wir durch Jesus wiedergeboren sind und dass wir Gott im Geist anbeten können. Es ist nicht nur etwas, was von den Lippen kommt, sondern es ist eine geistliche Sache da. Es ist eine geistliche Einheit mit unserem Herrn im Himmel da. Und das ist ein Lobpreis, den Gott will. Ich denke, dass Jesus deswegen das auch sagt in Johannes 14, Vers 6. Was steht da? Ja. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist einfach wahr. Ne? Ohne Jesus gibt es keine Wiedergeburt, gibt es keinen neugeborenen Geist und wirst du nicht die Möglichkeit haben, auf diese Weise Gott, den Vater, anzubeten, wie er sich das wünscht. Aber der Punkt, der mir eigentlich wichtiger ist, ist, dass Jesus sagt, dass diese Menschen ihn anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Und ich habe gestern Nacht noch in meinem schönen Griechisch-Lexikon nachgelesen, der große Kittel, habe ihn in 12 Bänden oder sowas, ein Regalmeter. Und ich habe also den Eintrag über die Wahrheit nochmal überschlagen, also jetzt nicht ganz gelesen, alle 50 Seiten da minutiös irgendwie durchgearbeitet. Aber was da steht, ist, dass Wahrheit kommt von unverhüllt, echt, wahrhaftig, vielleicht sogar nackt, also unverhüllt wie vor jemandem zu stehen, ohne irgendetwas zu verbergen, ohne irgendetwas zurückzuhalten, sondern völlig echt, so wie man ist, vor Gott zu stehen. Das ist das, was Jesus meint. Dass wir nicht in den Lobpreis hineinkommen und noch irgendwelche frommen Masken tragen, sondern dass wir, so wie wir sind, so wie wir uns fühlen, so wie Gott uns gemacht hat, in die Anbetung hineinkommen. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Gemeindevision. Unsere Vision ist ja, wir wollen in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Also worum es uns nicht geht und was Jesus scheinbar auch irgendwie ganz abscheulich findet, ist, dass Menschen verdreht werden und verbogen werden, sondern wir wollen gerne, dass Leute Jesus so kennenlernen, wie sie sind, wie Gott sie gemacht hat, wie sie beschaffen sind. Natürlich, trotzdem sollen sie sich noch heiligen und sollen charakterlich weiterkommen. Aber wir möchten es eigentlich nicht, irgendwie, dass unsere Anbetung oder dass unsere ganze Jesus-Nachfolge dazu führt, irgendwie, dass nachher alles so gleichgeschaltete Leute da rauskommen, die alle gleich aussehen und sich gleichen wie ein Ei dem anderen und wir alle die gleichen Sachen sagen und denken und meinen, sondern irgendwie, dass es Menschen sind, die immer noch eine Identität haben, die immer noch Vorlieben haben und die, Dinge haben, die sie mögen und Dinge, die sie nicht mögen, aber die genauso, wie Gott sie gemacht hat, Jesus nachfolgen. Und so soll es auch in der Anbetung sein, dass wir ehrlich zu Gott kommen, dass wir so zu Gott kommen, wie wir sind und dass wir uns nicht von irgendeinem Programm gleichschalten lassen, sondern dass wir Gott so anbeten, wie wir wirklich sind. Und ich vermute, dass fast jeder von euch diese Aussage jetzt abnicken würde und sagen würde, ja, das wäre super. Und trotzdem weiß ich, dass kaum einer von uns Gott so anbetet. Sondern dass eigentlich das Normale ist, wenn eine Gruppe von Menschen zu Gott kommt, dann gibt es immer irgendeine Gleichschaltung. Und mir ist das ganz oft aufgefallen. Ich komme ja viel in anderen Gemeinden auch rum als Prediger. Und dann ist in jeder Gemeinde gibt es eine andere Lobpreiskultur. Und manchmal bist du dann in so einer frei evangelischen Gemeinde und wieder wird im Lobpreis gesessen. Und manchmal gibt es dann noch so Anweisungen von vorne, so jetzt beugen wir uns zum Gebet und dann beugen sich alle zum Gebet und dann richtet man sich wieder auf und singt wieder und dann kommst du irgendwie ein paar Tage später in der charismatische Gemeinde, irgendwie da ist es dann ganz anders und wie die Lobpreisband ist vorne irgendwie am Abhotten und alle haben irgendwie ihre Sportschuhe an und so ein kleines Handtuch über der Schulter hängen und wir gehen irgendwie total ab. Und es ist auch wieder wie von vorne eigentlich so total viele Direktiven irgendwie und jetzt tanzt alle und jetzt schreit und alle so ey und yeah und gehen halt irgendwie entsprechend ab. Und ich glaube irgendwie, was Jesus hier sagt, ist eigentlich, widerstehe mal Konformitätsdruck und mach irgendwie mal das, was auf deinem Herzen ist im Lobpreis. Guck mal nicht, was die anderen machen, sondern schau mal irgendwie, wie du jetzt gerade Gott begegnen willst. Und wenn alle um dich rum am Hüpfen sind und schwitzen wie die Tiere und du fühlst dich aber danach, dich einfach nur hinzusetzen, deine Augen zuzumachen, die Hände gen Himmel zu richten und da zu sitzen und Zeit mit deinem Herrn zu verbringen, dann mach das. Oder umgekehrt auch. Das ist vielleicht ein bisschen peinlicher. Wenn es total ruhig ist und du hast irgendwie aber den Drang, nein, ich möchte Gott jetzt aber irgendwie wild anbeten, dann mach das. Ich war mal in so einer charismatischen Gemeinde vor vielen Jahren und da war irgendwie was mit Buße und ich hatte total in der Anbetung und habe da irgendwie gestanden und Augen zu und wie Hände gen Himmel und Kudabashienteli, Alabashienteli, hast irgendwas gesagt, also sprachenmäßig halt. Und irgendwann höre ich so den Prediger, wie er sagt, es ist jetzt nicht die Zeit aufzustehen und die Arme zum Himmel zu richten. Und ich mache so die Augen auf und guck mich um und um mich rum 500 Leute alle irgendwie so auf den Knien gelegen und sich die Haare gerauft und zum Boden geguckt. Alter, so ups. Und ich glaube, da habe ich etwas sehr Mutiges gemacht. Ich habe die Augen einfach wieder zugemacht und habe weiter in Sprachen gebetet. Halleluja! Hey, und das heißt es, Gott anzubeten in der Wahrheit. Das heißt, nicht irgendwie mit der frommen Maske reinzukommen, nicht irgendwie die Lobpreismaske aufzusetzen und das zu machen, was gerade erwartet wird, sondern vielleicht auch mal mitten in einer total fröhlichen Gebetsgemeinschaft irgendwie zu Gott kommen und sagen, hey, mir geht's gerade echt nicht gut. Mein Tag war scheiße. Mindestens so scheiße wie damals bei St. Paulus, als er gesteinigt wurde. Und vielleicht dann wirklich einmal das erste oder zweite Lied in der Gegenwart des Herrn nöhlend verbringen. Und nachher dann doch wieder den Blick irgendwie auf Jesus richten und dann richtig anzubeten. Aber in der Ehrlichkeit zu ihm zu kommen. Und ich sag mal ehrlich, also wir haben auch als Gemeinde hier, wir haben so eine Coolheit drin. Also freitags mehr als sonntags, aber man ist oft irgendwie zu cool, um aus sich rauszugehen und guckt irgendwie rum, was die anderen machen und versucht nicht peinlich aufzufallen oder nicht unangenehm aufzufallen. Und das ist schade. Hab nachgeguckt im Galaterbrief und habe festgestellt, dass Coolness nicht zur Frucht des Geistes gehört. Ich dachte das früher immer. Aber nein, es ist nicht so. Und ich möchte euch einfach mir darum bitten, irgendwie seid ehrlich mit Gott. Ich glaube, es ist so ein riesengroßer Beziehungskiller, ist es, wenn du in einer Beziehung lebst, also ganz egal, ob das jetzt irgendwie WG ist oder eine eheliche Beziehung oder ein Hauskreis oder sonst was und du hast einen total beschissenen Tag gehabt und du kommst irgendwie rein und hast irgendwie so eine Fresse und man fragt dich, hey, wie war's denn? Und du sagst, hey, super, alles irgendwie total klasse und signalisierst, lass uns nicht drüber reden. Ey, das ist blöd. Das machst du irgendwie ein paar Mal und dann wirst du irgendwann merken, hey, ich bin total einsam. Keiner weiß, wie es mir geht. Ich weiß selber nicht, ob mich noch irgendjemand mag, wenn ich dann mein wahres Gesicht zeigen würde. Und du hast dich irgendwie selber rausmanövriert, irgendwie aus allem, was Intimität und was Gemeinschaft ist. Und das funktioniert nicht nur mit Menschen so, sondern das funktioniert auch mit Gott so. Also wir können uns selber um die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater bringen, indem wir einfach unehrlich sind, indem wir nicht irgendwie das sagen oder rüberbringen, wie es uns geht, sondern einfach eine Maske aufsetzen und Gott immer irgendwie mit so einer frommen Scheinreligiosität begegnen. Und ich glaube, dass Gott überhaupt nicht darauf steht, dass seine Leute irgendwie immer eine gute Laune-Gesicht aufsetzen und immer irgendwie mit ihrem Sonntagsgesicht in den Gottesdienst kommen oder gar immer in seine Nähe mit so einem Sonntagsgesicht kommen, sondern dass Gott es viel mehr mag, wenn wir echt sind. Gott mag das so wenig, dass er uns sogar ein Fachwort dafür gegeben hat, und das ist Heuchelei. So ist Heuchelei, wie man tut, als ob es einem anders gehen würde, als es einem gerade geht, oder wenn man versucht, frommer zu erscheinen, als man in Wirklichkeit gerade ist und auf diese Weise auch noch mit Gott irgendwie versucht umzugehen, ist einfach nicht echt. Und Gott sucht Leute, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Man kann natürlich auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, und das will ich gerade irgendwie so der Ausgewogenheit halber auch nochmal eben hinterher schieben, dass man natürlich auch immer nur auf seine Gefühle gucken kann und dann, ach, ich kann das gerade nicht anbeten, mir geht's schon wieder so schlecht. Und dann ist es auch oft irgendwie dran zu sagen, hey, trotzdem weiß ich ja immer noch, wer mein Gott ist. Und ich weiß auch, dass meine Gefühle nicht der beste Ratgeber sind und dass es mich auch richtig runterziehen kann, wenn ich mich bloß immer um das drehe, was gerade bei mir scheiße läuft. Und ich weiß auch, wie das es gut ist, dann wieder den Blick zu heben und in Gottes Gegenwart zu kommen und Gott anzubeten und ihm für das zu danken, was er schon in meinem Leben gemacht hat, oder einfach nur für das zu danken, was er ist, weil ich auch weiß, dass es mich aufbaut. Und dass es im Grunde genommen kaum etwas gibt, irgendwie, was einen Menschen mehr fertig macht, als immer bloß sich um seine eigenen Befindlichkeiten zu drehen und seinen Bauchnabel anzugucken. Und dass es gut ist, irgendwie auch mal wieder rauszukommen, irgendwie aus seinem eigenen Jammertal, und in Gottes Gegenwart zu kommen und einfach sich um den Herrn zu drehen und zu merken, wie das er einen aufbaut. Und ich glaube persönlich, und damit bin ich jetzt auch eigentlich am Ende, aber ich glaube persönlich, dass Anbetung ein total großes Geschenk Gottes ist. Ich habe jahrelang keine Musik gemacht, also ich habe irgendwann mal angefangen, Musik zu machen, dann habe ich damit wieder aufgehört. Und ich weiß noch, dass ich in der Zeit, wie bin ich oft rumgefahren, habe gebetet, und habe gesagt, Gott, ey, eigentlich, ich bin nicht unglücklich damit, Prediger zu sein, ist irgendwie keine schlechte Gabe, aber eigentlich wäre ich viel lieber Lobpreisleiter. Ich würde viel lieber irgendwie in der Anbetung dienen und immer schön in deiner Gegenwart sein, als dein staubiges Buch zu lesen und da mit Leuten drüber zu reden. Ja, ganz so schlimm ist auch nicht. Aber ich mag das irgendwie so, weil wenn ich so Anbeter sehe, irgendwie wie sie da total abgehen und wie voll im Geist sind und da einfach irgendwie diese Intimität mit Gott ausstrahlen. Und ich war immer so ein bisschen neidisch da drauf, weil ich dachte, dass Anbetung echt das größte Geschenk ist, das wir auf dieser Welt haben. Und das wollte ich euch gerne auch mal so zum Nachdenken mitgeben, dass ihr mal drüber meditiert, drüber nachdenkt, vielleicht mal drüber betet, ob es nicht wirklich so ist, dass Anbetung ein Geschenk ist. Dass es nicht etwas ist, was wir als Gemeinde machen, weil es dazugehört, weil man seit 2000 Jahren Christentum Gott anbetet. Sondern ob Anbetung nicht vielleicht wirklich etwas ist, was Gott uns schenkt, und wir ein Geschenk auch seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart zu stehen, etwas von seiner Herrlichkeit mitzukriegen. Und ob es nicht vielleicht doch so ein Stück Himmel ist, der hier auf dieser Erde schon sichtbar wird und fühlbar wird und etwas unglaublich Kostbares. Ah, Amen. Das hat mich jetzt echt aufgebaut. Könnte Monkeys mal kommen? Ah, Jesus, ich danke dir für deinen Tod, Herr. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Jesus, und ich entscheide mich, ich will dich anbeten. Ja, ich will dich jetzt anbeten, aber nicht nur jetzt, ich will dich immer anbeten. Ich möchte, dass mein Leben dir gehört und dass meine Anbetung dir gehört. Gott, ich möchte mich nicht um mich drehen, ich möchte mich nicht um die Welt drehen, ich möchte mich um gar nichts drehen, ich möchte mich nur um dich drehen. Gott, ich möchte dich sehen, ich möchte dich erleben. mehr von deiner Herrlichkeit erfassen. Oh, danke, dass es möglich ist, mit dir zu leben, Herr. Danke, dass wir dazu berufen sind, in deiner Gegenwart zu stehen. Ihr könnt auch ruhig sitzen bleiben. Wir machen heute echt sehr ruhige Anbetung hier. Also ihr müsst nicht aufstehen und rumhüpfen. Ihr könnt echt machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr bleibt sitzen und benehmt euch.
Also irgendwie heute Morgen habe ich halt so gebetet und irgendwie ist mir das mal, also nicht zum ersten Mal, aber mal wieder so richtig klar geworden, dass eigentlich diese ganze Geschichte mit, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und so, dass das eigentlich kein Selbstzweck ist. Also Gott hat uns nicht gerettet, damit wir vor der Hölle gerettet sind, sondern er hat uns deswegen gerettet, damit wir mit ihm zusammen